Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des DTDA-Podcasts, moderiert von Daniel Ringlepp und mir, Manuel Hoffmann. Wir sprechen heute mit Jörg Bitzigayo. Bitzi erzählt uns von seinem sehr interessanten Karriereweg, der über den Damen-Bundestrainer und den Kanusport bis hin nach Amerika reichte. Außerdem sprechen wir mit ihm über das Training Männer vs. Frauen und über seine Erfahrungen bei Olympia. Sehr interessant für mich war Bitzis Definition des Begriffes Talent. Hier hat er einen leicht anderen Ansatz als viele andere Trainer, was mich auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt hat. Bitzi nimmt uns mit in seine Grundprinzipien, wie er Trainingseinheiten gestaltet und erzählt detailliert, wie er aktuell mit Nina Mittelham zusammenarbeitet. Der für mich interessanteste Punkt des Gesprächs war jedoch seine offene Erzählung über seinen größten Misserfolg bei Olympia. Für mich war das Gespräch wieder sehr interessant und habe auch direkt ein, zwei Punkte, die wir mit Bitzi besprochen haben, im nächsten Training ausprobiert. Ich hoffe, euch geht es genauso. Viel Spaß bei der Folge.
Herzlich willkommen im Podcast, Jörg.
Ja, danke euch. Schön, hier zu sein.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass es geklappt hat. Freut mich.
Ja, super.
Jörg,
mich auch.
Wir fangen mal an, das ist uns gerade zu Beginn eingefallen. Du hast ja als Spitznamen Bitzi, also die meisten nennen dich ja nicht Jörg, sondern Bitzi. Wir haben uns gefragt, wie ist es zu dem Spitznamen gekommen? Gibt es da noch mehr zu sagen, außer dass er aus deinem Nachnamen abgeleitet ist?
Nee, also der ergibt sich einfach aus dem Nachnamen. Mein Vater, meine Mutter, die wurden beide schon Bitzi genannt. Von daher war das irgendwie automatisch so und ich glaube auch, zumindest hier in Deutschland, bis auf meine Frau und meine Mutter, glaube ich, sagen auch tatsächlich alle Bitzi, selbst meine Kinder. Von daher, ja. Manchmal erschreckt mich schon manchmal, wenn jemand Jörg sagt. Da denke ich schon, hä? Von daher, ja, er passt ganz gut.
Cool. Dann starten wir doch gleich rein. Wir starten immer mit 5 ganz kurzen Fragen, auch mit der Bitte um kurze Antworten. Das ist bei manchen Tischtennistrainern gar nicht so einfach. Wir schauen mal, wie du dich schlägst. Und die erste Frage wäre gleich, welches war der talentierteste Spieler oder natürlich die talentierteste Spielerin, mit dem du gearbeitet hast?
Wenn ich jetzt hier jemanden speziell nenne, glaube ich, würde ich vielen anderen nicht gerecht, weil die Frage ist ja schon direkt, was ist Talent? Vielleicht würde ich sagen, es gab eine Spielerin, die als erstes so ein Eyecatcher war oder dann auch nach wie vor noch ist, das ist Nina Mittelham. Bei der ist das Auge einfach hängen geblieben, weil sie halt eine spezielle Art von Talent hat, die vielleicht ein bisschen andere Art, anderweitig talentiert ist als andere, aber will jetzt nicht sagen mehr oder weniger, sondern einfach, aber das würde ich so mal als Eyecatcher rausstellen, ja, so
Okay.
in jungen Jahren.
Sehr gut. Auf das Thema Talent kommen wir dann später auch nochmal zu sprechen. Unsere zweite Warm-up-Frage ist, muss ich ein guter Spieler gewesen sein, um ein guter Trainer zu sein?
Ja, interessante Frage. Schon oft gehört, glaube ich, auch schon oft beantwortet worden. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass es, glaube ich, eine Hilfestellung sein kann. Man sagt immer so schön, wenn man vielleicht gewisse Momente oder so schon selbst am Tisch erlebt hat oder auch auf einem höheren Niveau, wenn man jetzt über internationale Spitzentischtennis redet. Andersrum ist es, glaube ich, der größte Fehler eines Trainers oder einer der größten Fehler zu sagen, also ich habe das damals so gemacht und deswegen würde ich das so machen. Von daher, ich denke, also ich kenne Kollegen, die ich für sehr, sehr gut halte als Trainer, die haben nicht diese Erfahrung, vielleicht auf allerhöchstem Niveau. Die haben auch mal gespielt, aber vielleicht nicht so erwähnenswert. Dann gibt es auch Kollegen, die sehr erfolgreich international aktiv waren auf der allerhöchsten Ebene und auch dementsprechend sehr gute Trainer sind, aber es gibt auch genauso die Gegenbeispiele, wo jemand sehr, sehr gut war und sich als Trainer versucht hat und es dann nicht so gut geklappt hat. Von daher, wie gesagt, ich glaube, eine Hilfestellung kann es sein, aber es ist keine zwingende Möglichkeit.
Nächste Frage. Welches ist deine Lieblingsübung, die du im Training spielen lässt aktuell?
Oh, da gibt es keine bestimmte. Also ich bin großer Fan von gerade so zu Beginn des Trainings vom Aktiv-Passiv-Spiel, weil ich einfach möchte, dass auf beiden Seiten was passiert und nicht eine Seite 10 Minuten in der Ecke hängt und mit Rückhandblock agiert. Das, glaube ich, ist einfach nicht effizient. Von daher, glaube ich, wenn ihr die Spieler fragt, mit denen ich arbeite, die werden alle sagen, wir beginnen oft das Training, wenn es gerade um Beinarbeit geht, mit Aktiv-Passiv-Spiel. Beide Seiten sind immer in Bewegung. Tischtennis ist nun mal das Herz des Tischtennis, ist die Beinarbeit. Und dann sollten wir auch versuchen, das Training so effektiv wie möglich zu uns spielnah zu gestalten.
Okay. Und trainierst du dann lieber Frauen oder lieber Männer?
Ich arbeite sehr gerne mit hochmotivierten Sportlern. Geschlecht ist mir relativ egal. Ich finde es sogar extrem spannend, parallel mit beiden Geschlechtern zu arbeiten, weil es halt sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Und gerade heute Morgen im Training mit Nina Mittelham, eine der besten weiblichen Spielerinnen dieses Kontinents dabei gehabt und mit Kanak Ja, der besten Spieler international im Herrenbereich. Und mit so zwei Spielern parallel zu arbeiten, ist eine sehr interessante, wenn auch ja, eine Aufgabe, die halt einfach eine Challenge darstellt. Ich habe das Frauentischtennis lieben gelernt, als ich das da am Bundestrainer arbeiten durfte. Von daher will ich nicht sagen, komme ich mit beiden Geschlechtern gut aus. Das müssen andere beurteilen, aber mir macht es mit beiden Geschlechtern Spaß zu arbeiten.
Okay, und letzte Frage zum Warm-up wäre, was war dein größter Misserfolg als Trainer?
Oh ja, wir sind alle mal gescheitert und werden weiter scheitern. In Erinnerung ist mir geblieben, Olympia 2008 in Peking, da haben wir komplett versagt mit der Damenmannschaft. Das war eine sehr lehrreiche Veranstaltung, sehr schmerzhaft. Bin vorzeitig von Olympia abgereist, weil ich es nicht mehr tragen konnte, dieses schlechte Ergebnis. Heute packe ich mir einen Kopf, hätte ich doch mal versucht, noch Olympia ein bisschen zu genießen. Aber wie gesagt, wenn man da halt voll involviert ist, kann das passieren. Aber das ist schon ein Ergebnis, was sehr, sehr lange hängen geblieben ist.
Du hast schon so ein bisschen bei den Warm-up-Fragen das erwähnt und bist darauf eingegangen. Uns würde jetzt so interessieren, wie deine Geschichte als Tischtennistrainer ist. Warum bist du Tischtennistrainer geworden und wie sah so dann deine Karriere mit so ein paar Meilensteinen aus?
Ja gut, der Grund, warum ich Tischtennistrainer geworden bin, ist ganz einfach. Für den Manager als Nachfolger bei Bayern München von Uli Hoeneß hat es nicht gelangt. Das war der erste große Traum. Da hat mich aber irgendwie niemand bisher für gefragt. Von daher, nein. Spaß beiseite. Ja, wie bin ich Trainer geworden? Ich hab eigentlich schon sofort mit 18 Jahren die Trainerlizenzen gemacht, weil ich als Student versucht habe, mir nebenher ein bisschen Geld zu verdienen, um einfach mein Studium und auch mein Tischtennisspielen zu finanzieren. War halt selbst sehr früh darauf angewiesen, mein Leben zu finanzieren. Hab dann mich als Spieler versucht, parallel Studienabgänge abgeschlossen und dann mit 28 beim internationalen Turnier in Kroatien an der Platte aus meiner Sicht vielleicht den besten Sieg meiner Karriere gelandet damals gegen Nummer 40 der Welt aus Korea. Und am selben Tag hat mir der Dirk Schimmelpfennig, damaliger Sportdirektor, ein Angebot gemacht als Assistenztrainer beim DGB, der Damen und parallel der U19 Jugendnationalmannschaft zu arbeiten, hat etwas eine Nacht Zeit zu überlegen. War nicht so viel Zeit. Ich habe gerade gedacht, meine Karriere als Spieler fängt jetzt so langsam an und geht stetig steil nach oben. Und habe ihm dann aber, glaube ich, noch am selben Abend gesagt, dass ich da im Boot bin, weil ich war 28, Studium fast abgeschlossen. Und ja, die Aussicht jetzt da als Spieler noch ganz groß durchzustarten, war dann doch nicht so realistisch. Und mich hat das gereizt, schon immer mit Sportlern zu arbeiten, gegenseitig zu schulen und auch von denen zu lernen. Und es war einfach eine Möglichkeit, die Treppe hochgefallen in dem Moment. Und ja, das Projekt mal angegangen, was sehr spannend war.
Und es ging ja dann weiter. Du warst erst Assistenztrainer und dann auch Cheftrainer der Damen.
Richtig, ja.
War das ein logischer Schritt oder nimm uns mal damit rein noch?
Ja, also das war Anfang 2005, habe ich als Assistenztrainer angefangen bei Damen und der männlichen Jugend. Und dann ist dann ein paar Monate später der damalige Damen-Bundestrainer Tobias Beck zurückgetreten aus privaten Gründen. Und ich hatte dann die Ehre, quasi die Damenmannschaft als Assistent ohne Cheftrainer zu betreuen. Habe das dann auch ein paar Monate gemacht, dann wurde die Stelle ausgeschrieben und ja, ich habe mich dann beworben. Die Damen haben damals anscheinend dann dem Präsidium mitgeteilt, dass sie die Stelle gar nicht ausschreiben müssten, weil sie eigentlich den Wunschkandidaten schon vor der Nase hätten wohl mit mir. Ich habe dann auch noch einen renommierten internationalen Kollegen, Nevin Zegna damals, von dem ich auch sehr viel gelernt habe, der dann auch mich da tatkräftig unterstützt hat, ohne dass ich das wusste. Also hat dem DDB wohl auch mitgeteilt, dass man mir die Chance geben sollte, weil er davon überzeugt ist, dass ich da gute Arbeit machen könnte. Habe mich dann im Bewerbungsverfahren durchgesetzt und bin dann da im Bundestrainer geworden. Habe mich auf der Position 7 Jahre gehalten. Ich glaube, das war damals Rekord. Es hat keiner so lange überlebt. Und nein, war eine sehr interessante, spannende Aufgabe. Habe das sehr, sehr gerne gemacht. Konnte am Anfang außer hoher Motivation und viel Energie natürlich jetzt keine große Erfahrung einbringen. Wir mussten gegenwärtig voneinander lernen und miteinander wachsen. Aber das war natürlich schon eine Möglichkeit, auf höchstem Niveau sofort als Trainer einzusteigen. Sensationelle Erfahrung. Und ja, denke ich, habe ich viel von ziehen können. Ja.
Du hast gesagt 7 Jahre. Warum ging es dann zu Ende und wie ging es dann weiter?
Ja, ich denke, 7 Jahre ist eine sehr lange Zeit und wir haben damals zentralisiert direkt in Düsseldorf. Das heißt, wir haben die Damengruppe, habe dann täglich mit der Gruppe gearbeitet und ich denke, das ist auch nicht unnormal, dass es nach einer gewissen Zeit, ich will nicht sagen Ablösungserscheinung gibt, aber wir haben sicherlich mit der WM-Medaille 2010 in Moskau gepiekt. Das war ein sensationelles Ergebnis. Ich glaube, damals erst die zweite WM-Medaille in der deutschen Damenmannschaft überhaupt bei der WM. Und das war aber ein sehr straffes Programm bis dahin. Ich bin nach wie vor noch ein sehr fordernder Trainer, aber war damals auch natürlich ein extrem fordernder Trainer in extrem jungen Jahren, der auch nicht alles richtig gemacht hat. Und die Damen haben richtig Gas gegeben, deutlich mehr als vorher. Ansonsten hätten wir solche Erfolge auch nicht erzielt. Und dann irgendwann kam es einfach dazu, dass das nicht mehr so ganz zusammengepasst hat und es vielleicht auch nicht schlecht war, dass jemand anderes die Aufgabe übernimmt. Dann haben wir uns darauf geeinigt, dass man sich verändert. Anfang 2012. Und dann habe ich innerhalb des DTDB die Internatsgruppe in Düsseldorf übernommen. Zuerst die Damen malträtiert, dann haben sie sich auf die Kinder losgelassen. Und war für mich auch eine sehr spannende Erfahrung. Ich werde das nie vergessen. Meine erste Trainingseinheit mit den Internatskindern, da standen dann da 10 Kinder vor mir. Und ich habe nur gedacht, oje, 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 gib mir Erwachsene und ich kann sofort loslegen. Aber mit denen da, und da habe ich mich mit den Kindern auf den Boden gesetzt und habe ihnen das offen ehrlich gesagt, dass das für mich jetzt auch eine neue Erfahrung ist und wir uns aneinander gewöhnen müssen. Die Kinder haben andersrum gedacht, da kommt derjenige, der die Damen gestriezt hat. Was soll das jetzt geben? Ne? Der strenge Trainer von den Damen. Und das war dann eine spannende Zeit. Und dadurch, dass halt Internatskinder waren und wir morgens um 7 Uhr mit Frühstück gemeinsam angefangen haben und Frühtraining hat um 7:30 Uhr, war das sehr, sehr intensiv. Man hat sich kennengelernt, man hat gelernt, einander zu vertrauen und das waren dann ja riesige 4 Jahre. Aus meiner Sicht allen Spaß gehabt. Ich denke, die Erfolge waren auch nicht so schlecht. Zahlreiche Medaillengewinne oder Titelgewinne bei Jugend-Europameisterschaften. Und wenn ich heute sehe, dass einige von diesen Internatskindern aus der Gruppe entweder in der Nationalmannschaft spielen oder in der Bundesliga spielen, gerade bei den Damen, dann ist das schon was, glaube ich, uns alle, die damals in dem Projekt mitgearbeitet haben, sehr stolz machen kann.
Und wenn ich richtig informiert bin, war danach dieser Zeit beim DDB ein kurzer Abstecher in eine andere Sportart beim
Ja.
Kanuverband und dann wieder ja zu USA, was ja zwei Riesenschritte sind. Wäre cool, wenn du uns da auch nochmal mit reinnimmst.
Ja, ich war insgesamt 11 Jahre als Bundestrainer tätig beim DTDB, bin dann dort, ich glaube, Mitte 2015 ausgeschieden, weil die Vorstellung auch ein bisschen auseinanderging von der Bezug auf die weitere Zusammenarbeit, was auch total okay ist. Und dann habe ich für mich überlegt, mal rauszufinden, ob ich auch irgendwas anderes beruflich kann, außer etwas, was mit dem kleinen weißen Ball zu tun hat. Bin dann dem Deutschen Kanuverband empfohlen worden. Die haben einen Bundestrainer Bildung gesucht. Damals hat mich der damalige Sportdirektor oder heutige Sportdirektor immer noch hat mich angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte auf Empfehlung hin. Fand das sehr spannend. Kanu war damals die erfolgreichste deutsche Sommersportart. Also hat es mehrfach mit Olympiasiegern zu tun. Ich sollte dann die Bundestrainer von denen fortbilden, die alle sehr, sehr erfolgreiche, erfahrene Trainer sind. Ist noch viel aus der ehemaligen DDR an Wissen vorhanden und auch an Trainermaterial. Und ja, mir dann zugetraut und bin das angegangen. Es waren super Jahre, mal einen anderen Sportler zu sehen, andere Menschen zu sehen, wie erfolgreich die Athleten dort arbeiten und die Trainer. Und fand das super spannend. Ist auch für die berufliche Weiterentwicklung nur zu empfehlen, mal den Blick über den Tellerrand. Das war halt immer mein Leben, meine Passion. Und wir haben immer zu Hause so gesagt, wenn man ein Angebot aus Amerika kommt, dann überlegen wir uns das eventuell nicht zweimal. Das Angebot kam dann. Und die Rahmenbedingungen waren sehr interessant. Es ist ein Riesenland, was mich sowieso gereizt hat als Land selber. Und habe bei der Jugend-WM zum Beispiel zahlreiche Turniere erlebt, wo die jungen amerikanischen Sportler auch teilweise Medaillengewinner eingefahren haben. Also sie hatten sehr interessante Jugendliche, die sehr früh schon auf einem sehr hohen Niveau spielen, was man vielleicht gar nicht so wirklich auf dem Radar hatte. Aber es hat halt nie so geklappt, dass dort der Übergang zu den Erwachsenen geschafft wurde, aufgrund der fehlenden Rahmenbedingungen oder die Jugendlichen dann, sobald sie die Highschool absolviert hatten, ins Studium übergegangen sind und weg waren sie. Ja, haben dann aufgehört, Tischtennis zu spielen und man hat sie nie mehr gesehen. Und da ich mir immer schon sowas auch mit Kombination aus Trainer und Sportmanagement vorstellen konnte, war das Angebot sehr interessant, dort als sogenannter High-Performance-Director oder Sportdirektor gleichzeitig als Cheftrainer zu arbeiten, um zu gucken, ob man dort Strukturen schaffen kann, Systeme entwickeln kann in einem so großen Land. Und dann haben wir als Familie den Sprung oder besser gesagt den Flug über den großen Teich gewagt und sind das dann Mitte 2017 angegangen. Ja, spannende Zeit. Schönes Land. Kann ich nur erzählen. Hab viel davon gesehen. Nach wie vor sehe ich noch viel davon, aber damals war es sehr extrem, ja.
Was ist jetzt deine aktuelle Aufgabe, Position?
Was meine aktuelle, ich versuche viele Aufgaben zu erfüllen. Also ich arbeite zum einen als Individualtrainer mit Standort Deutschland, betreue da mit Canak Jha den besten amerikanischen Spieler, der ja auch in der TTBL seit vielen Jahren aktiv ist und international ist vom Niveau her unter die besten 20, 30 Spieler der Welt geschafft hat. Den Canak betreue ich jetzt seit 7 Jahren. Ja, sind mittlerweile schon 7 Jahre. Ich arbeite sehr viel individuell mit Nina Mittelham, der ich ja schon als Jugendliche gearbeitet habe und die mich jetzt, als ich aus Amerika wieder zurückgekommen bin, gefragt hat, ob ich Zeit und Lust hätte, mit ihr nochmal individuell intensiver zu arbeiten. Trainiere also viel mit ihr, habe noch zwei, drei weitere Sportler hier in Grenzau vor Ort, die Teil der Trainingsgruppe sind und denen ich versuche zu helfen. Ich betreue und manage in der neuen amerikanischen Profiliga den Club namens Texas Smash. Das heißt, dass ich da auch regelmäßig mal nach Amerika rübergehe für eine Woche, wo wir dann gemeinsames Training haben und Wettkampfwochenenden. Bin tätig für einen als in beratende Funktion für eine sehr große Tischtennismarke. Ohne jetzt hier Schleichwerbung zu machen, versuche mich im Tischtennis sowohl als Trainer als auch im Managementbereich zu betätigen und habe den großen Luxus aktuell zumindest, dass ich mir die Sachen, die ich machen möchte, aussuchen kann. Sprich, ich mache nur das, worauf ich wirklich Lust habe. Und ich glaube, da gibt es dann halt auch nichts Schöneres beruflich, wenn man die Möglichkeit hat.
Super, ja, sehr interessant auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt mit so einem schönen Abschluss mal ein bisschen Richtung Tischtennis kommen.
Ja.
Und du hattest es auch schon angesprochen, dass wir oder Trainer sehr viele verschiedene Definitionen von Talent haben. Was ist denn für dich ein Talent?
Ja, das ist eine Frage, da kann man jetzt lange drüber reden. Also ich sag mal, es ist immer so, viele beurteilen das ja immer, wenn jemand eine gute Hand hat, einen guten Touch hat, dann wird das immer, heißt es immer, ja, ein unglaubliches Talent. Guck mal, wie der spielen kann. Für mich ist das eine Art von Talent. Eine andere Art von Talent ist, dass man einfach sehr intensiv, andere sagen hart, aber ich würde jetzt mal sagen, sehr intensiv und konzentriert trainieren kann und versucht, das Maximale aus sich rauszuholen, wo auch immer das Maximum liegt. Aber da reden wir einfach von qualitativ hochwertigem intensiven Training, das einfach eine Grundvoraussetzung ist, um sich zu verbessern. Und wenn man das Ziel hat, Weltspitze zu sein, ganz nach oben zu kommen, das ist auch eine Art von Talent, was manche Spieler besonders macht, die vielleicht lieber mehr eine goldene Hand hätten, aber da halt nicht ganz so gesegnet sind. Ist auch ein Talent, sich unglaublich konzentrieren zu können, ist ein Talent, sich unglaublich bewegen zu können. Das hat noch nichts mal mit einer guten Hand zu tun. Weil viele Dinge kann man einfach schulen. Ich habe immer eine Anekdote aus der Talentsichtung damals, die ich beim DTDB parallel zum Internat gemacht habe, wo ich mir gerne erfahrene Kollegen hinzugeholt habe, die einfach nochmal einen anderen Blick auf die Kids hatten. Und ich weiß auch, damals habe ich mir Eva Jähler hinzugeholt, deren Hilfe ich einfach haben wollte im Umgang mit den Kindern, um auch zu sehen, woran man die Kindertalentsichtung Interessantesten erkennt. Und da gab es ein junges Mädel, die konnte sich unglaublich gut und schnell bewegen. Wenn sie an den Ball gegangen ist, hast du gedacht, sie schießt die Lampen aus. Aber die war einfach wirklich gut zu Fuß. Und die Eva hat das Mädel gesehen und hat gesagt, das ist eine der ersten, die wir mit in die nächste Stufe nehmen müssten. Die kann sich unglaublich gut bewegen, die ist schnell, die ist koordinativ gut. Das Spielen können wir ihr beibringen, aber diese Grundvoraussetzungen, die sie körperlich mitbringt, die sind deutlich schwieriger zu schulen. Ja, und es ist auch ein Talent. Also es gibt viele Dinge, über die wir jetzt diskutieren können. Ich denke, eine Grundvoraussetzung, und das ist für mich eine Art von Talent, ist einfach die Liebe zum Spiel, ja, unsere Sportart zu lieben und dafür eine gewisse Begeisterung zu empfinden, und am besten davon gar nicht loszukommen, weil das ist auch eine Grundvoraussetzung und aus meiner Sicht auch dann eine Art von Talent. Von daher Sehr breit gefächert, will mich da auf nichts Spezifisches festlegen, aber natürlich gibt es gewisse Grundvoraussetzungen, die müssen gegeben sein, um eine Chance zu haben.
Jetzt hast du diesen talentierten Anfänger. Wie würdest du jetzt mit dem anfangen im Tischtennis und das aufbauen?
Ja, okay, also erstmal muss man sich natürlich angucken, welche Erfahrung hat der junge oder das junge Mädel oder der junge Mann schon mit der Sportart selber. Am besten hat er noch nicht viel verkehrt gelernt, weil dann muss man anfangen zu reparieren. Lieber ist man natürlich, wenn man von Anfang an vernünftig schulen kann. Ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass die Kinder versuchen, sofort aus der Bewegung herauszulernen. Weil, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, aus meiner Sicht ist die Beinarbeit einfach das Herz des Tischtennis. Wir haben mal Kollegen mit 70% beziffert, will ich da gar nicht festlegen, aber eine gute Beinarbeit ist einfach die Voraussetzung, um sich erfolgreich am Tisch bewegen zu können und dann auch agieren zu können. Und von daher würde ich versuchen, sofort aus der Bewegung herauszuschulen. Ja, und nicht die Kinder nur aus dem Stand spielen lassen, finde ich A, attraktiver und macht sicherlich auch mehr Spaß, ist auch insgesamt viel, viel wichtiger, dass man sich dann, wie gesagt, vernünftig bewegt. Und das wäre von mir aus meiner Sicht der erste Ansatz. Wobei man sich auch vor Augen halten muss, wir reden sowohl bei Anfängern als auch bei, wenn man heute mit erfahrenen Sportlern arbeitet, von Individuen. Und ich denke, das ist ein ganz großer Punkt, dass man einfach auch versucht, individuell zu schulen und die Kinder da abzuholen, von wo sie herkommen, auf welchem Stand sie sind, was sie für einen Charakter und was für eine Persönlichkeit mitbringen. Und deswegen ist einfach auch sehr, sehr wichtig, viele Informationen über die Kinder zu sammeln. Sei es darum, aus welchem privaten Umfeld sie kommen, gibt es Vorerfahrungen im Sport bei den Eltern, sind die Eltern unterstützend etc. Alles Sachen, die sehr wichtig sein können, um dann entsprechend auch mit einem Kind arbeiten zu können.
Ja, kann ich nur so zustimmen. Meine Frage geht noch ein bisschen tiefer rein. Siehst du Unterschiede oder hast du welche damals dann in deiner Internatszeit zwischen jungen Mädels und Jungs gemacht im Training, Tischtennis spezifisch?
Ja, also natürlich. Ich meine, es gibt gewisse Grunddinge, die können beide Geschlechter sicherlich identisch trainieren oder fast identisch trainieren. Da reden wir auch dann von Übungen, die beiden Geschlechter spielen können. Aber sicherlich ist das männliche und weibliche Tischtennis von Grund auf her sehr unterschiedlich. Und zumindest wenn wir darüber reden, wie man vielleicht dann mal irgendwann sehr erfolgreich auf dem höchsten Niveau spielen kann. Und dementsprechend müsste man versuchen, auch die Jugendlichen der unterschiedlichen Geschlechter dann aufzubauen. Die können sich vielleicht auch miteinander trainieren. In jungen Jahren erst recht. Das wird nachher im Alter etwas spezifischer, wobei das dann auch teilweise noch geht für gewisse Inhalte. Aber ich denke zum Beispiel, wenn wir jetzt für den weiblichen Tischtennis reden, ist es das war auch damals unser Ansatz dann im Zentrum in Düsseldorf, ist es sehr, sehr wichtig, dass die Damen und auch die besseren Mädchen dann auch mit dem gleichen Geschlecht trainieren, weil einfach anders gespielt wird. Ich will nicht sagen besser oder schlechter, sondern einfach anders. Und da ist es ganz wichtig, dass man da auch, also ich kann mal als Beispiel geben, wir hatten damals die Wu Jiado, die hat sich dann zu einer Top-10-Spielerin entwickelt. Die hat, als sie in die Nationalmannschaft eingetreten ist, bis dahin ausschließlich in einer männlichen Trainingsgruppe trainiert. Und wir sind zum ersten Turnier nach Schweden gefahren, damals 2006, glaube ich, war das, oder vielleicht sogar Ende 2005. Und ich konnte gar keinen Ball mehr spielen, wenn der Ball dreimal übers Netz hin und her ging, weil es einfach nicht gewohnt war. Weil mit dem Training mit den Männern war es so, da gab es Aufschlag, erster, zweiter Ball, Feierabend. So, und war es gar nicht gewohnt, lange Ballwechsel zu gehen oder dieses typische Kick-Kick, was die Damen von der Rückhandseite her spielen. Und die war total verzweifelt, weil sobald der Ballwechsel etwas länger wurde, war sie verloren. Ja, und da war es einfach sehr, sehr deutlich, dass sie einfach auch das Training mit dem gleichgeschlechtlichen Spielerinnen benötigt, um sich an dieses Spielsystem und die unterschiedliches Tempo, Ballsicherheit, Platzierungswechsel etc. Zu gewöhnen. Und ich denke, dass das ja auch sehr wichtig ist, dass man das unterschiedlich schult. Und das sind einfach andere Ansätze. Natürlich gibt es auch mal Ausnahmen, wo ein Mädel ein bisschen eher wie ein Junge spielt. Das sind dann auch Burschikose-Typen. Was auch interessant ist, rauszufinden, ob sich das im Damentischtennis durchsetzen kann. Wenn man sich die Entwicklung Damentischtennis anguckt, ist ja auch so, dass da auch mal wieder andere Typen an Spielerinnen auch gerade in China entwickelt wurden. Die haben auch verschiedene Spielermodelle durchprobiert oder tun es nach wie vor noch. Aber am Ende sieht man schon deutlich den Unterschied zwischen dem weiblichen und dem männlichen Tischtennis, in der Grundausbildung, aber dann auch im Spielsystem später.
Wie baust du dann so ein Spielsystem auf und woran orientierst du dich dann da?
Also meine Idee grundsätzlich ist, wenn ich mit Spielern arbeite, dass ich mir versuche, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit so einem Haus, mit einem Hausbau. Also man ist ja als Trainer auch so ein bisschen mit einem Architekt und ich denke, das ist unheimlich wichtig, dass man eine Vorstellung davon bekommt, wie das Haus später aussehen könnte. Und deswegen ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass nicht zu viele Architekten gleichzeitig darin rumdoktern oder, wie man sagt, zu viele Köche verderben den Brei oder wie man das nennt. Weil doch jeder eine andere Vorstellung hat und nachher natürlich, wenn ich jetzt mein Haus vergleiche, vielleicht wird das Haus nachher auch schief oder nicht perfekt, aber es geht zumindest in eine gewisse Richtung. Und ich denke, dass als Trainer einfach wichtig ist, dass man diese Vorstellung hat, wie könnte so ein Spielsystem aussehen, mit welcher Zielstellung und wie könnte das dann vielleicht auch erfolgreich umgesetzt werden. Aber wenn man diese Vorstellung erst gar nicht hat, das ist natürlich jetzt einfach gesagt, nicht so einfach, wenn man jetzt einen jungen Spieler oder eine junge Spielerin hat, sich da sofort eine Vorstellung zu machen. Aber ich glaube, der Ansatz, den halte ich für sehr, sehr wichtig. Ja, um einfach auch einen Weg zu sehen und dann wird versucht, eine Basis zu legen und das Stück für Stück aufzubauen. Und da kann man auch mal einen falschen Weg gehen und dann wird man wieder korrigieren oder muss sich einfach anpassen. Aber ohne diese Grundvorstellung halte ich das für sehr, sehr schwierig, weil ja, wohin soll der Weg dann gehen?
Welche Bedeutung in deinem Architektenhaus hat dann denn der Aufschlag im Tischtennis?
Ja, der hat eine sehr, sehr große Bedeutung, weil es ist ja der einzige Schlag, auf den der Gegner im ersten Moment ja keinen Einfluss hat. Natürlich, was heißt keinen Einfluss? Also man weiß ja hoffentlich schon über seinen Gegner, ist er, wo liegen Stärken und Schwächen, ist er mehr vor- und rückhand orientiert, was sind seine was ist das Spielsystem, wie versucht er in den Ballwechsel reinzukommen? Das hat natürlich schon einen gewissen Eindruck dann auch auf das Aufschlagspiel des eigenen Spielers, aber es ist zumindest mal ein Schlag, bei dem man selber als allererstes eine Wahl hat, was man da machen möchte und ja, wie man den einsetzen möchte, um dann darauf die folgenden geplanten Kombinationen zu spielen und sein Spielsystem aufziehen zu können. Und ja, da ist aber auch dann reden wir, wie gesagt, auch wieder von Individuen. Es gibt Leute, die haben großes Interesse daran, das Aufschlagspiel deutlich zu verbessern und sind da auch sehr kreativ. Andere haben da weniger Interesse dran und dementsprechend ist das Aufschlagspiel vielleicht auch einfacher, heißt aber nicht unbedingt weniger effektiv, weil am Ende kommt es ja darauf an, wie man am allerbesten seine Stärken einsetzen kann und seine Schwächen verstecken kann. Und wenn ich Aufschlag habe, kann ich zumindest mal aufgrund von Platzierung von Rotation etc. Einfluss darauf nehmen, wohin der Rückschlag und wie der Rückschlag am wahrscheinlichsten kommen wird und wie er wahrscheinlich überhaupt nicht bei welcher Platzierung überhaupt nicht landet. Und die Möglichkeit, die habe ich nun mal mit dem Aufschlag als erstes und von daher hat er natürlich eine ganz zentrale Bedeutung. Auch wenn aufgrund der Regelveränderungen und auch der Materialveränderungen vielleicht die Schärfe des Aufschlags und ja, dass es eine richtige Waffe ist, das ist nach und nach etwas entschärft worden. Aber nach wie vor kann man sich durch einen sehr, sehr guten Aufschlag, wie auch immer man den definiert, große Vorteile verschaffen.
Jetzt meine nächste Frage: Wie kommunizierst du dann im Trainingsprozess mit deinen Spielern?
Das ist eine gute Frage, müsst ihr die mal fragen. Ich glaube, wenn ihr mit den Spielern reden würdet, würden die sagen, dass ich sehr kommunikativ bin. Also natürlich geht es darum, erstmal grundsätzlich sich auszutauschen, woran möchten wir jetzt arbeiten, was sind aktuell die Themen, die wir angehen wollen. Man kann das auch als Schwerpunkte bezeichnen. Da helfen natürlich gerade auch Wettkämpfe immer wieder sehr gut als Feedback. Es geht darum, für mich ist sehr, sehr wichtig, dass die Spieler verstehen und woran wir arbeiten, dass sie davon überzeugt sind, dass das ein wichtiges Thema ist, dass sie den Weg sehen, wie man an dem Thema arbeiten kann. Und ich binde die Spieler oder versuche die Spieler da auch dann in die Übungsgestaltung mit einzubinden, weil ich denke, dass das Schlimmste wäre, dass Spieler Übungen spielen, wenn du sie fragst, warum spielst du Übungen? Ja, weil mein Trainer mir das gesagt hat, aber verstehen jetzt weder inhaltlich, worum es da geht oder um die Bedeutung oder was das Ziel dahinter sein soll. Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, um die Effizienz im Training einfach zu erhöhen. Ich finde, teilweise, ja, verschwenden wir noch zu viel Zeit an Quantität in der Halle, ohne eigentlich wirklich zielorientiert zu arbeiten. Und von daher ist Kommunikation ein ganz wichtiger Faktor, ob es jetzt um Tischtennisinhalte geht, um es darum geht, zu wissen, wie der aktuelle Zustand des Sportlers ist, was ist privat los, ist er ausgeschlafen, wie ist der Gesundheitszustand, etc. pp. Und von daher ist ja das gerade in der Trainingsvorbereitung als auch Nachbereitung sehr, sehr wichtig, dort viel zu kommunizieren, sich auszutauschen, weil wir können immer voneinander lernen. Ich bin derjenige, der denen alles beibringt, sondern auch ich lerne viel von meinen Sportlern. Und wie gesagt, ich möchte einfach, dass die Sportler ja einfach auch wissen, was sie da im Training tun. Und auch ich kann nicht alle Fragen beantworten. Von daher ist dieser Austausch unheimlich wichtig. Ja, so würde
Ist
ich
das,
das jetzt beschreiben.
Entschuldigung, ist das dann in der Wettkampfplanung und während des Wettkampfs genauso? Also, oder hast du da dann trotzdem noch mehr die Hand auf als Individualtrainer, dann wirklich die Wettkämpfe so zu planen? Oder sprechen da die Spieler auch ja, haben Wort?
Also ich bespreche das, also bei uns gibt es halt eine Saisonplanung, ganz normal, ob es das jetzt eine Periodisierung. Mir ist sehr wichtig, dass die Spieler wissen, auf welche Zielwettkämpfe wir hinarbeiten, dass wir die gemeinsam definieren, und dass wir auch dann den Weg diskutieren, den wir dann planen, um auf diesen Zielwettkampf uns vorzubereiten. Der kann sich natürlich jederzeit ändern aufgrund, was weiß ich, von Verletzung, von Krankheit etc. Da muss man natürlich auch immer wieder tagesaktuell sich austauschen und gucken, und auch ja aus Erfahrungen Gewinn bringt ableiten, ist das der richtige Weg, was Veränderung vorbringt. Aber die haben natürlich ein Mitspracherecht, weil am Ende ist es deren Karriere, nicht meine. Ich sehe mich da eher nur als Unterstützer und als jemand, der eine Hilfestellung gibt. Und dann ja, aber das ist ein gegenseitiger Austausch, weil die Spieler haben natürlich auch eine große Erfahrung. Ja, wie bereiten sie sich auf Wettkämpfe vor? Was ist da zielführend? Wir haben Erfahrungen aus der Vergangenheit. Wie haben sie sich in Topform gebracht für gewisse Wettkämpfe? Und ja, und mir ist auch einfach wichtig, dass die Spieler über das nächste Wochenende hinausdenken. Und das ist halt eine Erfahrung, die ich gemacht habe bei vielen Sportlern, die eigentlich gar nicht langfristig planen, sondern die gucken, was ist nächstes Wochenende und darauf hinarbeiten. Aber ich kann mich jetzt auch nicht auf jedes Wochenende gezielt vorbereiten, um dann irgendwann beim großen Wettbewerb in Topform zu sein. So funktioniert das nicht. Aus meiner Sicht, und von daher ist das ganz, ganz wichtig, die Spieler in diesem Prozess mitzunehmen. Und ja, wie gesagt, das müssen beide Seiten von dem Weg idealerweise überzeugt sein, ansonsten wird es kein erfolgreicher.
Ich finde es interessant, den Punkt, wie man zum Wettkampf in Topform ist. Ist dir da im Laufe deiner Zeit was aufgefallen, was alle Spieler, die dann auch im Wettkampf ihre Leistung abrufen können, gemeinsam haben?
Ja, was sie gemeinsam haben, ist mit Sicherheit, dass sie in dem Moment, wo sie diese Leistung dann tatsächlich abrufen, davon überzeugt sind, dass sie die abrufen können. Und ich bin großer Fan davon, dass man sich versucht, gezielt vorzubereiten auf Turniere, dass man da im Training investiert. Und ich bin auch überzeugt davon, dass man im Normalfall, also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber im Normalfall im Wettkampf eigentlich nur erfolgreich agieren kann, wenn man gut vorbereitet ist, wenn man hauptsächlich über eine Zeit lang verletzungsfrei ist, wenn man mental in einem sehr, sehr guten Zustand ist, wenn man natürlich auch ein gesundes Selbstbewusstsein hat, was sich natürlich durch gute Trainingsleistung oder Vorwettkämpfe, die man erfolgreich gestaltet hat, aufbaut. Ich finde es immer wieder verwunderlich, wenn ich heutzutage sehe, dass Sportler, die zum Beispiel aus einer Verletzung kommen, die 3 Wochen wegen der Verletzung nicht trainiert haben, dann mit 2 Tage Training sofort in den nächsten Wettkampf rennen, weil sie irgendwelche Punkte sammeln wollen oder jagen. Das ist kein Weg, von dem ich überzeugt bin. Und auch dann mit meinen Sportlern, wenn wir darüber diskutieren, wie ich gesagt habe, wenn so ein Plan dann mal Abweichungen erhält aufgrund von Erkrankung oder Verletzung oder wie auch immer, dass wir dann auch diskutieren, ob man dann den nächsten Wettkampf, der vielleicht laut Plan drin stünde, vielleicht dann doch auslässt, um die Zeit zu nutzen, sich erstmal wieder vorzubereiten, um dann doch in einem anderen Zustand in den nächsten Wettkampf zu gehen. Und ja, aber das ist auch eine Kunst und es gibt nicht diesen goldenen Weg. Ich habe vorhin von Olympia 2008 gesagt, die vielleicht größte Enttäuschung, da haben wir uns damals, ich glaube, 6, 7 Wochen lang auf Olympia vorbereitet, haben das sehr gewissenhaft getan, hatten eine gute Idee, hatten einen guten Plan, hatten Top-Bedingungen. Die Damen waren eine Woche vor Olympia in Topform, haben das Olympia-Vorbereitungsturnier in dominanter Weise gewonnen und in Peking selber haben wir nichts auf die Kette bekommen. So, ziehe heute noch den Hut davor, wie man es schafft, über so einen langen Zeitraum die Spieler dann auf Tag X hin so vorzubereiten, dass sie dann peaken. Das haben wir damals nicht geschafft, haben wir versucht, daraus zu lernen. Aber wie gesagt, da gibt es auch das ist eine hohe Kunst und keine Garantie, weil da so viele Faktoren mit reinspielen. Das Quäntchen Glück am Ende auch noch. Von daher bewundernswert, wenn Athleten wirklich am Tag X und am besten bei einer Olympiade dann auch den Weltrekord raushauen und ihre beste Leistung bringen. Aber da gehört unheimlich viel dazu. Und deswegen gibt es dann halt auch nur ganz wenige, die ganz großen sind.
Du hattest jetzt so ein bisschen ja doch eher Vorbereitung auf ein Turnier beschrieben mit 6 Wochen, wie sich da was entwickelt. Ich wollte mal jetzt so ein bisschen länger oder in die längere Entwicklung schauen. Du bist ja schon unglaublich lang Trainer. Eine Änderung war natürlich der Plastikball. Wie hat sich denn die Sportart insgesamt für dich verändert seit deiner, vielleicht sogar Spielerzeit am Anfang und bis jetzt?
Ja, an die Spielerzeit kann ich mich gar nicht mehr so lange, also richtig erinnern. Das ist schon so lange her. Und du hast jetzt gesagt, ich bin schon so lange im Trainergeschäft. Wenn ich mich daran erinnere, wie alt ich auf dem Papier bin, also fühle ich mich gar nicht. Nein, also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man einfach für gewisse Entwicklungen offen ist. Sei es jetzt Regeländerungen, die man einfach akzeptieren muss, ob die einem gefallen oder nicht. Aber die nehmen natürlich Einfluss auf die Sportart und das Spiel selber. Ob es jetzt die Umstellung ist vom Ball, ob es jetzt, wir haben ja fast täglich damit zu tun, dass sich das Material verändert, die Spieler und auch die Hersteller, die doktern rum mit noch härteren Belägen, weichere Beläge, wie auch immer. Also da muss man sich ja täglich anpassen. Dann haben wir ja auch aktuell immer wieder diese, ja, die Realität, ich will gar nicht sagen die Diskussion, die Realität, dass Tischoberflächen unterschiedlich sind, ob Stopptische, Rutschtische, dann ist auch nicht jeder Rutschtisch wie ein anderer Rutschtisch. Dann hat man unterschiedliche Qualität und Materialien von Bällen. Also sind als Plastikbälle, aber sind auch halt je nach Firma sehr, sehr unterschiedlich und die reagieren dann nochmal natürlich ganz unterschiedlich je nach Tischoberfläche. Also ein ständiger Anpassungsprozess. Finde ich Wahnsinn, wie die Spieler das versuchen zu schaffen. Jeweils in der Kürze der Zeit ist teilweise auch manchmal extrem frustrierend für die Sportler und damit auch für uns als Trainer, weil man versucht einfach zu arbeiten, aber auch da muss man die Technik natürlich je nach Material wieder anpassen. Und von daher denke ich, müssen wir alle für diese Entwicklung offen sein. Ob es jetzt beim Plastikball ist, wo der Balltreffpunkt ein anderer ist, als er noch beim Plastikball, beim Zelluloidball war, wo sich die Techniken verändern, dann auch je nach Spielmaterial natürlich auch die physischen Voraussetzungen der Sportler verändern, weil sie da einfach anders arbeiten müssen als vorher, um Verletzungen vorzubeugen, wobei einfach um physisch stärker zu sein, um gewisse Unterschiede im Material, die sich aufgrund von Regeländerungen ergeben, auszugleichen. Ich will nicht sagen, es ist ein anderer Sportart, am Ende ist es noch Tischtennis und wenn die Jungs dann ihre Topspin-Topspin-Duelle spielen, hat man die früher auch schon gesehen, aber natürlich war das alles zu einer Zeit von, keine Ahnung, was habe ich damals gerne geguckt, also ich hab Mikael Appelgren in den 80er, 90ern liebend gern zugesehen, wenn ich, oder Andrzej Kuba, eine absolute Legende, und ja, es war Tischtennis, aber wenn man sich das heute anguckt, wirkt das deutlich langsamer. Die Jungs heute diskutieren gerne darüber, ob die Spieler von damals, ob die besser waren, schlechter waren wie heute, ob man das vergleichen kann. Ich glaube, das ist sehr schwierig, weil man spielt nicht mit dem gleichen Material wie damals. Und alles hat sich entwickelt und diese Offenheit, die müssen wir einfach als Trainer auch zeigen. Man kann nicht mehr so schulen und lehren, wie das damals war. Ist einfach anders. Interessanterweise, und das finde ich halt an unserer Stelle auch, da denke ich, da sind wir als Sportler einfach in der Entwicklung noch weit hinterher, sieht man dann doch häufig noch Spieler dieselben Übungen wie vor 30 Jahren trainieren. Rückhand, Mitte, Rückhand, Vorhand, 2-2, 3-3, 1-1 und so weiter und so fort. Ich glaube, da haben wir auch noch viel Luft, um ja einfach effektiver zu trainieren, spielnäher zu trainieren. Oder auch noch wichtiger, oder mindestens genauso wichtig, den Sportlern auch zu erklären, dass man eine Übung wie 2-2 in unterschiedlicher Form spielen kann, mit unterschiedlichen Inhalten, Schwerpunkten. Das sehe ich noch zu häufig im Training, dass einfach Spieler Übungen runterspielen, weil sie die schon immer gemacht haben, weil andere die schon immer gemacht haben, aber so wirklich jetzt hundertprozentig wissen, was sie jetzt in den 10, 15 Minuten dieser Übung da inhaltlich trainieren, bei der Übung 2-2 oder wie auch immer man es ja nennt, das glaube ich ist was, wo sehr viel Luft nach oben ist und wir noch zu viel Zeit verlieren.
Was ist dann für dich spielnahes Training? Wie gestaltest du das?
Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, dass die Spieler einfach wissen, was sie für ihr Spiel und Spielsystem im Match brauchen und dass man da einfach auch effektiv spielt. Für mich ist auch ganz wichtig, das thematisiere ich immer wieder mit den Sportlern und auch dann mit einer Gruppe, wenn ich mit einer Gruppe hier arbeite, dass ich denen versuche zu erklären, dass man mit einem Gegner trainiert, nicht mit einem Trainingspartner. Also die sollen gegeneinander spielen. Umso mehr ich meinen Partner oder durch Gegner im Training fordere, umso mehr hat er die Möglichkeit, ja, sich dem höheren Niveau anzupassen, weil dem wird er auch im Wettkampf begegnen. Und wenn ich dann sehe, dass einer, ich sage jetzt zum Beispiel mal, den Wechsel von Rückhand zur Vorhand einfach regelmäßig in einem normalen Tempo spielt, was im Spiel hoffentlich nie vorkommen wird, weil sonst schlägt es halt im Spiel ein, dann soll er das bitte im Training auch so tun. Und wenn dann derjenige auf der anderen Seite es nicht schafft, den Ball zu erreichen, dann muss er einfach sich besser wegen schneller bewegen, Mittel und Wege finden, um die Aufgabe zu lösen, weil im Wettkampf wird davor mindestens eine genauso schwere Aufgabe gestellt. Und da spielen wir noch teilweise viel zu freundlich miteinander, weil man einfach sagt, ja, aber das ist ja jetzt seine Übung oder für mich gibt es nicht meine oder deine Übung, sondern wir können alle von jeglichen Übungen profitieren. Wenn du jetzt deine Übung spielst, kann ich daraus auch meine Übung machen und mir Inhalte daraus in Schwerpunkte legen. Und wie gesagt, deswegen, mir ist wichtig, man spielt gegeneinander. Um sich gegenseitig größtmöglich zu fordern, innerhalb dieser zum Beispiel vorgegebenen Übungen. Und da ist es teilweise, wenn ich das so sehe, noch viel zu freundlich oder muss man sie viel zu oft darauf hinweisen, da einfach effizienter zu trainieren.
Da sprichst du aber jetzt schon vom fortgeschrittenen Bereich, würde ich sagen, oder würdest du es auch im Amateur-Anfängerbereich so sehen?
Ja, natürlich ist eine Voraussetzung oder auch bei den Jüngeren natürlich schon so, dass man versuchen muss, technisch auf dem Stand zu sein, dass das Ganze natürlich auch irgendwas ergibt. Ja, also ist immer diese Diskussion auch früher gewesen, wenn man zum Beispiel, ich sage jetzt mal, da hat man das Training der Chinesen beobachtet, dann hieß es immer, die spielen immer die gleichen fünf Übungen, fangen an mit Beinarbeit, dann spielen sie eine Verbindung Rückhand-Vorhand, dann spielen sie frei gegen Rückhand und dann spielen sie Aufschlag, die Chinesen nennen das Aufschlagangriff, nicht Aufschlagfrei und dann spielen sie noch Rückschlag und versuchen in den Angriff zu kommen, so würde ich es mal nennen. Und natürlich, wenn man jetzt über eine Übung hier in Europa sagt, man Aufschlagfrei, wie gesagt, ich würde es eher nochmal nennen, Aufschlagangriff spielt, dann ist natürlich schon, damit was zustande kommt, eine gewisse technische Basis oder Grundlage voraus. Ansonsten gibt das einfach keinen, sage ich mal so plump. Und natürlich ist auch so, dass in den jungen Jahren das Miteinanderspielen sehr wichtig ist. Ich hatte noch letztens eine Diskussion mit einem Freund, der jetzt im Paddlesport unterwegs ist oder wie man das in Amerika, boah, ich habe schon fast vergessen, wie die Sportart heißt, wie sie jetzt dort heißt, die so groß rauskommt.
Pickleball.
Pickleball, genau. Und der das in Holland in Grundschulen schult und mir gesagt hat, das Tolle an der Sportart ist, dass sie nach 20 Minuten schon miteinander spielen können. So, das ist natürlich im Tischtennis, wenn ich mir zwei Anfänger schnappe und die sollen nach 20 Minuten miteinander spielen, da kommt jetzt nicht viel bei rum. Da werden jetzt keinen großen Spaß haben, weil da kommt nichts zustande. Das ist natürlich in unserer Sportart deutlich schwieriger. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es unheimlich wichtig ist, dass die Sportler, egal ob in jungen oder in älteren Jahren, verstehen, dass man sich gegenseitig fordern muss und nicht die Bälle einfach nur zuspielt, weil davon wird man nicht den größten Benefit haben, wenn es dann im Wettkampf um Punkte geht. Und deswegen glaube ich, dass wir da einfach insgesamt noch zu viel Zeit verlieren, weil wir da zu viel in schematisch denken und ich will nicht sagen, nicht wettkampforientiert genug, aber das Ganze muss ja schon auch dann zu meinem Wettkampf später passen in irgendeiner Form. Und wenn ich, was ich nicht vorbereite, werde ich im Wettkampf auch nicht ausführen können. Wenn ich 100 Meter laufen bin und bin die 100 Meter niemals im Vollspeed im Training gelaufen, dann kann ich das auch nicht im Spiel, im Wettkampf auf der Bahn auf einmal den Schalter umlegen. Das passiert nicht. Und ich kann ja nur das ausführen, was ich auch vorbereitet habe.
Daran anschließend, wie siehst du denn die Entwicklung in den nächsten 10 Jahren? Wird sich was verändern? Wenn ja, was könnte es sein?
Ja, ich gehe davon aus, so wie aus Erfahrung in unserer Sportart, dass sich viel verändern wird, ob es jetzt dann im Regelbereich ist. Das Ziel ist ja immer, das Ganze deutlich medialer zu machen und auch einfach Formate zu finden, die man einfach besser auch dem breiten Publikum verkaufen kann, um die Sportart einfach auch populärer zu machen. Da wird es dann, gehe ich mal von aus, auch nochmal Regeländerungen geben, sei es, ob höhere Netze kommen oder ob man nochmal das Spielmaterial verändert oder. Das müssen wir dann einfach annehmen. Von daher ist es schwer zu sagen, was passiert in Zukunft. Es sind ja aktuell schon viele, viele Dinge im Fluss, auch in unserer Sportart, die immer wieder tägliche Veränderungen mit sich bringen. Und ich denke, dass man in 10 Jahren immer noch von der Sportart Tischtennis sprechen kann, wenn man dann zuguckt. Das hoffe ich, weil es einfach eine geile Sportart ist, die unheimlich viele attraktive Dinge mit sich bringt. Wie das in 10 Jahren aussieht, ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ich hoffe im internationalen Hochleistungssportbereich deutlich professioneller und mit der Möglichkeit, dass noch mehr Sportler sich dadurch auch ja eine Profikarriere aufbauen können. Das Ich hoffe, dass die jungen Sportler nicht das Ziel aus den Augen verlieren, auch professionell Tischtennis spielen zu können und dies auch als Beruf ausleben zu können. Ich hoffe, dass einfach wieder viel, viel mehr Sportler, viel, viel mehr Spieler in Vereinen gibt, dass es mehr Vereine gibt, mehr Mitglieder etc., dass wir öfters im Tischtennis, mit Tischtennis im TV präsent sein werden. Das sind so viele Thematiken. Aber um dahin zu kommen, sind Veränderungen notwendig. Und nicht nur der Veränderung willen, sondern einfach um uns deutlich positiver aufstellen zu können. Und das finde ich zum Beispiel sehr interessant, wenn ich denke, wir sind im Tischtennis, ich habe das ja eben mit den Übungen beschrieben, wir sind da sehr, sehr extreme Traditionalisten. Ja, wenn dann, ich kann mich daran erinnern, wann war das? Letztes Jahr wurde dann, ich glaube, der World Cup in einem ganz neuen Format gespielt über 4 Sätze, wo es dann teilweise auch, ja, wo es unentschieden gab oder ich weiß es nicht, waren auf jeden Fall für viele ein ganz dramatischer Einschnitt. Die Sportler haben aufgeschrien und gesagt, ja, wie kann man das machen und warum macht man nicht die so, wie wir es immer gemacht haben? Wir müssen mal realistisch sein. Die Mitgliederzahlen gehen nach unten. Im Fernsehen sind wir auch nicht öfters zu sehen. Jeder möchte am liebsten richtig von unserer Sportart profitieren und da was für sich rausziehen. Aber wo nichts reinkommt, kann ich auch nichts rausholen. Wenn wir den gleichen Weg immer weitergehen, wird es nicht auf einmal, nur weil morgen Freitag ist und nicht mehr Donnerstag, alles besser und auf einmal schöner, sondern da müssen wir aktiv Veränderungen angehen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch gegenüber solchen Neuerungen offen sein, diese dann mit Sicherheit konstruktiv kritisch beäugen. Sind dann auch immer nicht direkt die Ideallösungen, aber Versuche. Und jeder kann ja dazu beitragen, indem er sich in die Diskussion einbringt, zu einer positiveren Zukunft beizutragen, anstatt einfach nur dann zu lamentieren, zu schreien und zu sagen, lasst uns weiter traditionell sein, wie wir sind, weil dann geht es einfach nur traditionell weiter nach unten und dann haben wir alle nichts davon, auch wir als Trainer nicht.
Ja, du sprachst schon viel von der Zukunft jetzt. Ein bisschen persönlicher, was sind denn deine Ziele kurz-, mittel-, langfristig in der Zukunft?
Weiterhin sehr zufrieden mit dem zu sein, was ich gerade tun darf. Weiterhin mit Sportlern arbeiten zu können, die hoch motiviert sind und die mich abends aus dem Training nach Hause fahren lassen mit dem Gefühl, dass es das richtig Spaß gemacht hat, heute mit den Sportlern an gewissen Dingen zu arbeiten. Ich bin eigentlich keiner so, der sich sagte, ich möchte jetzt gerne, ich habe jetzt den Karriereplan oder ich möchte jetzt, dass mein Sportler das und das schafft. Ich denke, es ist wichtig, dass die Sportler tagtäglich intensiv versuchen, daran zu arbeiten, sich zu verbessern, dies mit Zielen vor Augen, aus ihrer persönlichen Sicht, aber auch mit einem Plan, wie man vielleicht zu diesen Zielen kommen kann, ohne dass es eine Garantie gibt im Sport. Natürlich möchte ich sehen, dass die Sportler gewisse Dinge vielleicht erreichen können und gewinnen können. Ich habe höchsten Respekt vor deren Leistungen und aber das jetzt so zu beziffern, natürlich spricht man jetzt mit den Sportlern individuell. Weißt du, ich Nina Mittelham zum Beispiel, als wir angefangen haben, vor 15 Monaten wieder miteinander zu arbeiten, da haben wir ein sehr deutliches Gespräch darüber geführt, dass sie zu den besten Spielerinnen in Europa gehört, dass sie in der Welt sich um die Nummer 15 rumbewegt, aber gegen keine Top-10-Spielerin gewonnen hat. So, und dann ja, war klar, wenn sie so weitermacht, wie sie es bis dahin gemacht hat, wird das auch nicht passieren. Und dann versucht man Mittel und Wege zu finden, auf gemeinsamer Basis, wo man versucht herauszufinden, okay, was können wir tun oder was fehlt, um vielleicht so ein Ziel, ich sage jetzt mal, Top-10-Spielerinnen zu schlagen, nicht nur einmal, sondern öfters zu erreichen. Und das setzt voraus, dass man offen für Veränderungen ist, die aber einem das Erreichen dieses Ziels nicht garantieren. Das Einzige, was man garantieren kann, ist, wenn du es nicht versuchst auf eine andere Art, dann wird es nicht passieren. Dann geht es so weiter wie bisher. Und ja, das sind dann natürlich schon attraktive Herausforderungen, die einen dann im täglichen Training reizen. Und da muss man sich aber auch bewusst sein, dass man daran täglich hart arbeiten muss, weil da ganz oben entscheiden halt ganz kleine Details da muss man viel, viel investieren, um einen ganz kleinen Schritt nach vorne zu kommen. Ich finde das sehr, sehr reizvoll, aber das muss ein Sportler natürlich auch aushalten können. Und ja, ich sehe meine Aufgabe, weiß Gott nicht darin, Motivation zu schulen. Also das ist, nee, also diese intrinsische Motivation, die muss ein Sportler mitbringen. Das ist eine Grundvoraussetzung, weil das macht es auch für mich attraktiv, mit dem Sportler zu arbeiten. Aber wenn ich jetzt derjenige bin, der denen beibringen muss, wie man motiviert ist, dann sind wir da fehl am Platze. Also natürlich gibt es mal Tage, wo auch ich den Sportler ziehen muss. Ja, das gehört ja ganz normal dazu. Aber generell ist das nicht meine Aufgabe, denen zu erklären, wie sie motiviert sind. Das ist auch dann, auch das ist Zeitverschwendung. Ein Spieler muss auch versuchen, aus mir das Beste rauszuholen, muss mich auch triggern, muss auch mir Fragestellungen geben, die ich vielleicht nicht beantworten kann, aber ich mir Gedanken machen muss, wie man die bestmöglich beantworten kann, selber nach Lösungen zu suchen. Das finde ich sehr reizvoll und deswegen, ja, zu gucken, wie kann man die Spieler zum Maximum bringen und wo liegt das Maximum? Und das will ich jetzt gar nicht in Zahlen oder Titeln beziffern.
Magst du noch vielleicht ein, zwei Details verraten, die ihr zusammen angepasst habt, um da jetzt weiter vorzustoßen in der Weltrangliste?
Bei Nina meinst du jetzt?
So, ja, als Beispiel bei Nina oder vielleicht auch, was dir allgemein so auffällt, wo dann nochmal dieser Anpassungsbedarf da ist, um nochmal den nächsten Schritt nach ganz oben machen zu können.
Ja, okay. Bei Nina zum Beispiel war das so, dass wir erstmal eine Grundsatzdiskussion geführt haben, wie kann ihr Spielsystem aussehen. Also ich habe Nina damals ja kennengelernt als junges Mädel, war damals 14, 15, gerade ja Ende Schülerinzeit, Anfang Mädchenzeit. Die war unheimlich ballverliebt. Die ist, ich will nicht sagen, hat alles mit der Vorhand erlaufen, aber hat fast alles mit der Vorhand erlaufen. Es war eine würde man so nennen, eine vorhandorientierte Spielerin, die unheimlich kreativ war, aber auch schon ziemlich durchschlagend. So, und ja, wir haben jetzt einige Jahre nicht miteinander gearbeitet, weil die Wege halt auseinander gingen, aber wir haben immer ein enges Verhältnis gehabt und standen stetig in Kontakt. Und als ich mich dann wieder ein bisschen intensiver auch auf ihren Wunsch hin mit ihrem Spiel beschäftigt habe und gesehen habe, dass diese Vorhandorientierung aus meiner Sicht nicht mehr vorhanden war und sie deutlich mehr, ich würde schon sagen, fast zu viel Rückhand gespielt hat. Also die Rückhand ist stabiler geworden, was auch notwendig ist. Aber wenn ich an Nina denke, dann denke ich halt an Vorhand-Winner. So, und dann muss ich mit der Vorhand einschlagen. Und da darf, wenn sie den Ball mit der Vorhand zwei, dreimal berührt, da darf einfach nicht mehr zurückkommen. Und das Potenzial hat sie. Dafür muss sie aber natürlich auch zu Fuß gut unterwegs sein. Muss sie dementsprechend physisch vorbereitet sein. Muss ihr Spielsystem so aufgebaut sein, dass sie auch über das Kurz-Kurz-Spiel in den Angriff selber kommt. Gutes Aufschlagsspiel hat und das waren so Thematiken, die wir angegangen sind, weil ich ihr gesagt habe, okay, wir müssen uns schon vorstellen können, wie kannst du jetzt gegen die besten, ich sage jetzt mal Koreanerinnen, Japanerinnen, da will ich noch nicht mal von den Chinesen direkt sprechen, aber wie kannst du gegen die erfolgreich Tischtennis spielen? Das kannst du nicht, indem du dich an denen ihr Spielsystem anpasst und mit denen versuchst, nah am Tisch auf Tempo zu spielen. Das können die alle besser, gerade bei Rückhandorientierung. Und ja, und dann muss man die Sachen halt auch im Training umstellen. Dann gibt es Trainingsinhalte, die angepasst werden. Es hat mich fasziniert, dass sie, nachdem wir, ich glaube, 7, 8 Jahre nicht miteinander gearbeitet hatten, sie immer noch nicht in die tiefe Vorhand laufen konnte. Für mich, für einen Tischtennis-Profi, der 7, 8 Jahre lang als Profi gearbeitet hat, will ich sagen, unfassbar, aber es ist lösbar. Das geht schon, das zu erlernen und das sind Grundvoraussetzungen. Und okay, die Thematiken, die muss man dann angehen. Und ich glaube, da hat sie sich jetzt im letzten 12, 15 Monaten ein ganzes Stück weiterentwickelt. Sie merkt auch selber, dass sie im Training zumindest viele, viele Dinge deutlich besser macht. Hat nach wie vor Schwierigkeiten, das regelmäßig im Wettkampf so umzusetzen, weil da kommen natürlich auch dann im Stress auch noch alte Gewohnheiten durch, was auch ganz normal ist. Hat es aber schon mal immer wieder geschafft, hat auch mittlerweile Top-10-Spielerin geschlagen, also auch gesehen, dass mit dem Weg etwas mehr möglich ist. Und ja, das ist dann halt immer wieder Thema in der täglichen Arbeit. Wir haben gestern noch hier morgens vor dem Training eine Stunde zusammengesessen, haben uns das Spiel von ihr vom letzten Star-Contender in Doha angeguckt und haben das bis ins Detail analysiert und seziert, um herauszufinden, woran es da gescheitert ist und was es dann jetzt gerade für die nächste Trainingsperiode, die wir dann begonnen haben, gestern gilt umzusetzen, um dann für ihre nächsten großen Wettkampf vielleicht besser vorbereitet zu sein.
Ja, super. Mir werden noch ganz viele Fragen hier im Kopf schwirren rum. Nichtsdestotrotz müssen wir leider zum Abschluss kommen. Und die Abschlussfrage von unserer Seite ist, gibt es einen Tipp, den du deinem jüngeren Trainer ich geben würdest? Und wenn ja, natürlich welcher?
Ja, also ich kann offen und ehrlich von dir sagen, dass ich glaube, wenn meine Frau fragt, wird die sagen, dass ich ein Sturkopf nach wie vor bin in vielen Dingen. Wir haben ja vorhin über die Zeit als Damen-Bundestrainer gesprochen, was ja mittlerweile auch schon 12 plus Jahre her ist. Lange Zeit, Wahnsinn. Und wenn ich zurückdenke an meine Zeit damals mit den Damen, würde ich heute sicherlich viele Dinge anders machen, nicht weniger motiviert und auch vielleicht nicht weniger energisch, aber Was soll ich sagen? Damals war es zum Beispiel so, ich sage jetzt mal, ich habe hier an meinem Ort gestanden, habe erwartet, dass die Damen mir entgegenkommen, 3 Schritte. So, zurückblickend wäre es clever gewesen, erstmal den Damen an der einen Stelle einen Schritt entgegenzugehen, die da abzuholen, wo sie sind, und dann versuchen, in meine Richtung mehr mitzuziehen, weil auch wenn ich von meinem Weg überzeugt bin. Und ich denke, das sind so Dinge, die einfach mal mit der Zeit lernt. Ich will nicht sagen, dass ich heute gelassener bin, aber vielleicht bin ich heute etwas gelassener in einigen Dingen, nicht weniger konsequent, und auch nicht weniger überzeugt von gewissen Dingen, aber ich glaube, ich habe Mittel und Wege gefunden und gelernt mit der Zeit, mich da auch auf verschiedenen Wegen auszuprobieren und nicht nur diesen einen Weg, auch wenn das Ziel dasselbe bleibt, wo es hinführen soll. Und aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch alles ganz normal und es sind auch wichtige Erfahrungen, die man machen muss. Da hat mir auch unheimlich das Feedback von Kollegen geholfen. Da hat mir unheimlich das Feedback meiner Frau geholfen, die auch da einen guten Blick drauf hat, auch wenn sie nicht auf den Tischtennis kommt, aber mich halt als Typ schon viele, viele Jahre kennt, mit allen Stärken und Schwächen. Und da haben mir auch viel meine Sportler geholfen. Und ja, ich weiß nicht, ich meine, das ist jetzt schwer, meinem jüngeren Trainer ich anzuraten, weil, wie gesagt, das sind Erfahrungen, glaube ich, die muss man auf dem Weg machen, wie man auch Spiele gewinnen und verlieren muss. Das ist unglaublich wichtig. Da kann man sich auch nicht vor verstecken, aber natürlich würde ich heute Dinge anders machen als früher. Ob besser, wird sich dann rausstellen, aber anders. Und ich mache heute auch Dinge sicherlich anders, als ich sie damals gemacht habe. Und ja, das ist auch das Spannende an der Geschichte. Aber ich möchte keine Erfahrung missen, im Guten wie im Schlechten.
Das lassen wir so stehen. Bitzi, vielen Dank.
Ich danke euch. Wünsche euch Spaß und frohes Schaffen, Männer.
Auch von meiner Seite vielen Dank und ja, mach's gut.
Okay, ciao.